SWR Kultur am Samstagnachmittag. Er hat das Deutsche Kaiserreich symbolisiert, einen deutschen Militarismus, der fest davon überzeugt war, man hätte den Ersten Weltkrieg auf dem Feld auf jeden Fall gewonnen. Paul von Hindenburg, deutscher Generalfeldmarschall und Teil der obersten Heeresleitung. Dennoch wurde ausgerechnet dieser Mann später zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt. Wie es dazu gekommen ist und welche Folgen mit dieser Wahl verbunden sind, das hat der Stuttgarter Historiker Dr. Wolfgang Nies in seinem neuen Band Schicksalsjahr 1925 beschrieben, der im CH Beck Verlag erschienen ist. Heute unser SWR Kultur Lesezeichen und darüber sprechen wir jetzt mit dem Autor selbst. Hallo, Herr Nies.
Hallo, Frau Arning.
Herr Nies, warum ist das Jahr 1925 ein Schicksalsjahr? Ich glaube, da könnte man sich auch viele andere Daten vorstellen. Das kommt einem erstmal nicht so in den Sinn.
Gerade beim Jahr 25 kommt es einem nicht in den Sinn. Im Grunde beginnen ja die sogenannten goldenen 20er Jahre genau 1925 und enden dann 28, 29. Es ist im Grunde ein Jahr des Aufbruchs. Zum Schicksalsjahr wird es in der Tat nur durch die Wahl Hindenburgs, die langfristig enorme negative Konsequenzen hatte, nicht nur für Deutschland, sondern tatsächlich für die Welt.
Jetzt war Hindenburg Generalfeldmarschall. Wie gesagt, zusammen mit Ludendorff hatte er während des Ersten Weltkriegs die oberste Heeresleitung inne. Er hat ja eher so dieses monarchistische, das militaristische Deutschland verkörpert. Und man musste sich ja eigentlich vorstellen, dass er gegen diese neue demokratische Republik agieren würde. Wie kam er denn dann überhaupt bei der Reichspräsidentenwahl als Kandidat ins Spiel?
Man muss sich die ersten Jahre der Weimarer Republik wirklich als Jahre vorstellen, in denen umkämpft war, umstritten war, wie es denn weitergehen sollte. Es hat sich relativ früh eine extreme nationale Rechte gebildet, die versucht hat, die Republik mit Putschen zu beseitigen. Hindenburg hat sich da immer sehr unklar verhalten in diesen Auseinandersetzungen, ist aber aufgrund des Rufes, des Nimbus, den er im Ersten Weltkrieg erworben hat, der allerdings nicht auf militärischer Leistung beruhte, das ist sehr wichtig zu wissen, sondern beruhte auf Eigenvermarktung und auf der Tatsache, dass die Militärführung dringend einen erfolgreichen General brauchte nach den Misserfolgen im Westen. Also er hat einen ungeheuren Ruf erworben und aufgrund dieses Rufs, den er hat hinüberretten können in die Republik, kam er für diese nationale Rechte schon sehr früh als möglicher Präsident ins Gespräch. Es gab unmittelbar vor der Reichspräsidentenwahl, die ja ohnehin unabhängig vom Tod Eberts angestanden wäre im Frühjahr 1925, Vorbereitungen einer extrem rechten politischen Gruppierung, einer lockeren Gruppierung, der dran gelegen war, dieses Amt des Reichspräsidenten zu nutzen, um die Republik zu beseitigen, nach und nach zu zerstören. Man hat ganz nüchtern festgestellt, alle Putsche sind gescheitert. Bei Wahlen ist man weit davon entfernt, eine Mehrheit gegen die Republik zu bekommen. Also war die neue, wirklich durchdachte Strategie, wir erobern Positionen innerhalb des Staates und nutzen diese Positionen, um die Republik aus den Angeln zu heben. Das war der Plan dieser Rechten. Und als ein zweiter Bismarck, der das hätte schaffen können, nicht gefunden wurde und nach dem ersten Wahlgang drohte, im zweiten ein Republikaner doch gewählt zu werden als Reichspräsident, da hat man auf Hindenburg zurückgegriffen, weil er aufgrund seines Rufs in der Bevölkerung, dieses großen Rufs Nationalheros zu sein, vielleicht die Chance bot, diese Wahl am Ende doch noch zu gewinnen.
Wobei, man muss dann auch nochmal klären, welche Befugnisse sind denn eigentlich mit diesem Amt des Reichspräsidenten verbunden? Das ist ja nicht so wie heute der Bundespräsident, das ist ja eher ein repräsentativer Posten, sage ich jetzt mal. Denn wenn man das System von innen aushöhlen wollte, musste man ja auch eigentlich dort agieren können.
Der Reichspräsident war dadurch, dass er direkt vom Volk gewählt wurde, natürlich sehr stark legitimiert. Er war im Grunde ein Machtfaktor neben dem Parlament. Und er hatte die Befugnis, den Reichskanzler und die Minister zu ernennen und auch wieder zu entlassen. Er brauchte dazu nicht vorab die Zustimmung des Reichstags. Und er hatte vor allem, was dann nachher sich als sehr folgenreich erwiesen hat, mit dem Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung, dem Notverordnungsparagrafen, die Möglichkeit, umfassend mit Hilfe von Notverordnungen in Notsituationen eigentlich einzugreifen, also Politik zu machen, Gesetze gewissermaßen zu erlassen. Also dieser Notverordnungsparagraf, der hat, weil es keine Ausführungsbestimmungen dazu gab, im Grunde diktatorische Möglichkeiten eröffnet. Und genau auf die hat diese Gruppe, von der ich gesprochen habe, von vornherein abgehoben.
Also diese Gruppe, das war dieser sogenannte Reichsbürgerrat, der sich eben einen zweiten Bismarck gewünscht hätte. Aber worin lag denn nun eigentlich Hindenburgs politische Ziel? Also was hat er selbst verfolgen wollen?
Also man darf sich Hindenburg nicht als großen Strategen vorstellen. Hindenburg hatte die Vorstellung, davon bin ich überzeugt, dass er und nur er in der Lage sei, das national denkende und empfindende Deutschland zu einen. Und diese Einigung des national denkenden Deutschlands hat er als Voraussetzung gesehen für die Wiedererstarkung Deutschlands. Also da steckte die Idee des Revanchekriegs eigentlich schon mit drin. Aber Hindenburg war nun nicht der Typ, der in der Lage gewesen wäre, aus diesem Ziel, aus dieser Vision strategische Überlegungen abzuleiten. Aber gleichwohl, es war das Ziel, das er verfolgt hat, möglichst alle national denkenden und empfindenden Deutschen zu einen. Dazu haben für ihn nicht die Sozialdemokraten und natürlich auch nicht die Kommunisten gehört.
Und wie wir alle wissen, hat Hindenburg dann Hitler 1933 zum Reichskanzler gemacht und damit, wie Sie es beschreiben, die Tür sozusagen zur Hölle aufgestoßen. Warum hat er das gemacht und war er sich eigentlich der Konsequenzen bewusst?
Er hatte Vorbehalte gegen Hitler, aber das sind in erster Linie Vorbehalte gewesen aufgrund seines eigenen Standes. Er stammt aus urpreußischem Adel und da kommt nun einer, der dieser Schicht garantiert nicht angehört. Das waren die Vorbehalte, die er gegen Hitler hatte. Und am Ende hat er sich auch dadurch, dass er das Parlament sehr bewusst entmachtet hat, im Jahr 1930 bereits und begonnen hat 1930 mit Notverordnungen zu regieren, zunächst mit Brüning, dann mit Papen, dann mit Schleicher. Er hat sich in eine Situation manövriert, wo er nicht mehr viele Möglichkeiten hatte. Er hätte entweder mit Hilfe der Reichswehr Hitler bekämpfen müssen am Ende oder eben Hitler zum Kanzler machen. Und Letzteres hat er dann getan und dann aber recht schnell festgestellt, dass dieser Mann doch ganz anders ist, als er sich das ursprünglich vorgestellt hatte.
Hat er denn dann nach 1933, nach dieser eben Ernennung sozusagen Hitlers als Reichskanzler, hat Hindenburg da noch eine Rolle gespielt? War er mehr als nur der vielfach beschriebene Steigbügelhalter?
Er hat eine ganz zentrale Rolle dabei gespielt, bei der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Er hat all die Notverordnungen, die im Februar 1933 dann ergangen sind, natürlich unterzeichnet und er wusste genau, was er tat. Er hat in einzelnen marginalen Fällen Einspruch erhoben, auch das eine oder andere nur gegen Widerspruch, dann irgendwann akzeptiert, weil die Widersprüche ausgeräumt worden waren, seine Bedenken ausgeräumt worden waren. Ansonsten hat er bewusst all dies mitgetragen. Die Entmachtung des Parlaments, die Entmachtung der Parteien, das war auch Hindenburgs Wunsch. Die Tatsache, dass Sozialdemokraten, Kommunisten schon im Februar 33 in KZs verschwunden sind, hat ihn nicht weiter gestört. Er war nur am nationaldenkenden Deutschland interessiert, an den anderen nicht. Er hat Ende 1933 dem Maler, der ihn schon als Feldherr und bis rein in die Reichspräsidentschaft immer porträtiert hat, gesagt, sein lieber Kanzler Adolf Hitler habe jetzt endlich erreicht, was sein großer Wunsch war, dass diese ganze Parlaments- und Parteienwirtschaft aufhört und es nur noch eine einzige Vaterlandspartei, nämlich die NSDAP, gäbe. diese nationalsozialistische Diktatur war auf ihn angewiesen, solange er im Amt war. Und Hindenburg hat aus Überzeugung die Errichtung dieser Diktatur nicht nur getragen, sondern mit vorangebracht.
Vor diesem Hintergrund und vor diesen Erkenntnissen ist es ja wirklich auch schwierig, dass Hindenburg heute eigentlich immer noch sozusagen in dieser Bedeutung nicht so richtig gesehen wird. Oder ist es falsch, diese Wahrnehmung? Es gibt zwar auch inzwischen Städte, die haben ihre Hindenburgstraßen umbenannt und auch die Stadt Berlin hat Hindenburg vor 5 Jahren die Ehrenbürgerwürde aberkannt nachträglich. Aber ich weiß nicht, ob meine Einschätzung oder meine Beobachtung, mein Empfinden stimmt, aber so richtig ist das noch nicht durchgedrungen, oder?
Man hat Hindenburg bis heute nicht wirklich verantwortlich dafür gemacht, was dann mit der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur begonnen hat und welche Konsequenzen sie hatte. Im Grunde müsste man Hindenburg nach meiner Überzeugung auch in die Reihe derjenigen einreihen, die ganz bewusst die Republik beseitigt haben, die ganz bewusst den Revanchekrieg gegen die ganze Welt auch mit vorbereitet haben. Man müsste ihn in Verantwortung nehmen. Aber Hindenburg ist es schon im Ersten Weltkrieg gelungen, nachher nicht für die Niederlage verantwortlich gemacht zu werden. 1933 und im folgenden Jahr, das rechnet man ihm auch nicht negativ an. Nach meiner Überzeugung spielt eine wichtige Rolle, dass er im Lauf des Ersten Weltkriegs, vor allem durch Tannenberg, zu Beginn des Krieges einen Nimbus erworben hat, der ihn im Grunde über alles andere gestellt hat. Ich glaube, vieles von dieser Stimmung reicht bis in unsere Tage rein, dass man ihn gar nicht in Verbindung mit dem Nationalsozialismus bringt.
Und wenn wir jetzt eben gehört haben, also diese Bestrebungen, die Weimarer Republik von innen auszuhöhlen, dieses demokratische System zu schwächen, da erinnert man sich ja unwillkürlich auch an heutige sozusagen Entwicklungen oder fühlt man sich erinnert, denn auch inzwischen sehen sich die demokratischen Staaten überall auf der Welt angegriffen durch rechte Lager, rechte Kräfte. Sehen Sie da also Parallelen?
Absolut. Auch die Verfahrensweise ist eine ganz ähnliche heute, wie es sie damals 1925 folgende schon waren. Demokratien sterben in aller Regel nicht von einem Tag auf den anderen, sondern sie werden systematisch ausgehöhlt und von Amtsträgern häufig so sehr unter Beschuss genommen, dass sie dann irgendwann mal wanken und fallen. Da ist der Fall Hindenburg Ende der 20er Jahre durchaus zu vergleichen mit dem, was wir im Moment in den Vereinigten Staaten sehen oder auch dem, was wir in der Türkei unter Erdogan sehen, dass mächtige Männer alle ihre Möglichkeiten, also Präsidenten in erster Linie, alle ihre Möglichkeiten nutzen, um Demokratien unter Beschuss zu nehmen und am Ende dann zu beseitigen.
Schicksalsjahr 1925, so heißt der neue Band des Stuttgarter Historikers Wolfgang Nies, ein sehr erhellendes Buch, wie ich finde, das man unbedingt zur Lektüre empfehlen kann. Erschienen ist es im Verlag C.H. Beck. Herzlichen Dank für das Gespräch, Wolfgang Nies.
Vielen Dank Ihnen, Frau Arning.